ARD.
Heute an diesem 7. Oktober 2025 jährt sich die Terrorattacke der Hamas zum zweiten Mal. In Ägypten werden die indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe für Gaza heute fortgesetzt. Und Bundesaußenminister Wadephul sieht die Gespräche auf einem guten Weg. Hallo, ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 7. Oktober um 8.30 Uhr. Heute an diesem 7. Oktober 2025 jährt sich die Terrorattacke der Hamas zum zweiten Mal. 2023 überfielen Hamas-Terroristen Israel. Sie töteten mehr als 1200 Menschen, verschleppten mehr als 250 nach Gaza. 48 von ihnen sind noch immer in der Hand der Hamas, nur noch 20 sollen am Leben sein. Israel antwortete mit einem Krieg, der den Gazastreifen weitgehend zerstört hat und bei dem Zehntausende Palästinenser getötet wurden. Zum zweiten Jahrestag der brutalen Terrorattacke gibt es aber auch Hoffnung auf ein Ende des Krieges. In Ägypten laufen derzeit indirekte Gespräche zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe für Gaza. Zunächst aber schauen wir in den Kibbuz Kfar Aza. Der wurde bei der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2023 schwer getroffen. Dutzende Mitglieder der kleinen Ortschaft, die unmittelbar am Grenzzaun zum Gazastreifen liegt, wurden von den Terroristen der Hamas getötet. Viele wurden nach Gaza entführt. Der Tag der Terrorattacke markiert ein einschneidendes Datum in der Gemeinschaft des Kibbuz. Seither ist die Gemeinde in weiten Teilen verlassen, nur wenige der Kibbuz-Bewohner kehrten zurück. Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser verläuft schleppend. Unser Korrespondent Julio Segador hat mit Ralf Levinson einen Rundgang durch den Kibbuz gemacht. Ralf Levinson hat den 7. Oktober nur mit viel Glück überlebt, muss seither außerhalb seiner Heimatgemeinde leben. Mit Touren durch seinen Kibbuz versucht er, sein Trauma zu verarbeiten.
Welcome to Kfar Aza. My name is Ralph. We're going to do a tour part of the kibbutz and explain what happened here.
Ralph Levinson begrüßt die kleine Besuchergruppe aus Michigan in den USA. Er steht im Zentrum des Kibbuz Kfar Aza. Manche Gebäude sind ausgebrannt, andere voller Einschusslöcher. Kfar Aza ist auch zwei Jahre nach der Terrorattacke der Hamas weitgehend verlassen. Ralph, der als Kind in Namibia deutschsprachig aufwuchs und vor 55 Jahren in den Kibbuz direkt am Gazastreifen gelegen zog, denkt an das Gemeinschaftsleben zurück, das es so nicht mehr gibt.
Von 100% auf null ist kein Gemeinschaftsleben mehr, ist nichts, ist kein Laden hier, ist keine Kliniker mehr hier, ist kein Busverkehr hier, ist kein Speiseraum, keine Dienste. Deswegen ist es sehr schwierig, hier zu wohnen, auch keine Kinder wohnen hier.
Schon kurze Zeit nach der Terrorattacke der Hamas begann Ralf Levinson, Besuchergruppen durch Kfar Aza zu führen. In weiten Teilen eine Führung durch eine Geisterstadt. An den Türen der beschädigten Häuser sind Zahlen aufgesprüht. Es sind die Zahlen der Toten, die die Ersthelfer damals dort fanden. Ralph Levinson hält an einem dieser Häuser, wo eine ganze Familie ermordet wurde.
On the 7th October, the four kids and both parents were murdered in the house. The whole family.
Ralph Levinson hatte am Tag der Terrorattacke schlichtweg Glück. Terroristen der Hamas ermordeten seine Nachbarn. Sein Haus wurde verschont. Er überlebte im Schutzraum, wo er über einen Tag mit seiner Frau ausharrte. Derzeit lebt der 73-Jährige in einem Kibbuz etwa 25 Kilometer von Kfar Aza entfernt. Er zögert, zurückzukommen.
Ich war schon bereit, herzukommen, aber meine Frau nicht. Es ist sehr einsam hier. Es sind ganze Reihen von Häusern, wo kein Mensch wohnt. Wo man nur war, ja, der wurde hier ermordet und der wurde hier ermordet und die wurde hier vergewaltigt. Es ist traumatisch, hier zu wohnen. Und es knallt natürlich heftig hier, vor allen Dingen nachts.
Auch während des Rundgangs mit der Besuchergruppe ist das Bombardement im Gazastreifen nur wenige Kilometer vom Kibbuz entfernt zu hören.
Outside the gas station, a big hole in the road. We all went to look. We'd never seen that before. It should be ours, not this.
Ralph Levinson beruhigt die Gruppe. Sie hätten nichts zu befürchten. Es sei die israelische Armee, die feuert, sagt er. Das Bombardement im Gazastreifen hält seit zwei Jahren an. Ein Lebensraum für 2 Millionen Palästinenser ist weitgehend zerstört. Zehntausende wurden getötet, Hunderttausende sind auf der Flucht. Ralph Levinsons Mitleid mit seinem palästinensischen Nachbarn hält sich in Grenzen.
Ein gewissen Mitleid, aber man darf auch nicht vergessen, dass es nicht eine Instanz gab, wo man die Geisel durch die Straßen geschleppt hat, dass jemand gesagt hat, nein, lass die allein. Alle haben auf sie raufgeprügelt und gespuckt und geschlagen und nicht ein Versuch, um Geiseln freizulassen von der einheimischen Bevölkerung. Es ist eine brutale, brutale Kultur.
Es geht durch eine Straße, wo vor allem junge Leute lebten. Fast alle Häuser sind zerstört. Mehr als 60 Kibbutzbewohner wurden hier ermordet, andere entführt. In einer Audioinstallation kommt eine Mutter zu Wort, deren Tochter in dem Haus getötet wurde. Amy Ed Horizon aus einem kleinen Dorf in Michigan ist zum ersten Mal in Israel. Ralf Levinsons Führung durch den Kibbutz macht sie nachdenklich. Es war sehr bewegend, dieses Weinen zu hören, daran zu denken, dass hier so viele junge Menschen ihr Leben ließen. Unglaublich, dass Menschen in der Lage sind, anderen so etwas anzutun. Durch die Touren durch seinen Kibbutz verarbeitet Ralf Levinson sein eigenes Trauma. Was aus Kfar Aza wird, wie sich der Kibbutz in Zukunft entwickeln wird, ist noch offen.
Leute wollen an jeder Wohnung, wo was passiert, ein Denkmal machen. Andere sagen, wir wollen keine Denkmäler, wir wollen nicht in den Friedhof wohnen. Es ist sehr kompliziert, alles sehr emotional.
Ein Bericht war das von Julio Segador. Zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel blickt die internationale Gemeinschaft besonders aufmerksam nach Ägypten, wo Vertreter Israels und der Hamas in indirekten Gesprächen über ein Ende des Gazakrieges verhandeln. Arabische Medien berichten, dass der Auftakt gestern in positiver Atmosphäre stattgefunden hat. Bundesaußenminister Wartevol appellierte an alle Teilnehmer, möglichst schnell zu einer Friedenslösung zu kommen. Im Gespräch mit Juliani Harika-Sen von den ARD-Tagesthemen sagte der Außenminister, er sieht die Gespräche auf einem guten Weg.
Ja, ich bleibe bei der Einschätzung. Wir sind in der Tat in der besten Phase, in der all die Bemühungen zur Beendigung dieses Krieges jemals waren. Die Gespräche, die ich bisher geführt habe, sowohl mit meinem israelischen Kollegen Gideon Saar als auch mit allen arabischen Gesprächspartnern, morgen geht es hier in Ägypten noch weiter, zeigen, es ist machbar, es ist lösbar. Es gibt eine gemeinsame Vorstellung, dass wir jetzt zunächst einen Waffenstillstand haben. Die Freilassung der Geiseln, übrigens für uns Deutsche auch sehr wichtig, denn wir haben Staatsangehörige dabei. Es werden dann auch palästinensische Gefangene freigelassen und vor allen Dingen endlich wieder humanitäre Versorgung für die Menschen im Gazastreifen. Das heißt Essen, Trinken, Medikamente, all das, was ihnen so dringend und so lange fehlt.
Sie haben es gesagt, einer der ersten Schritte soll ja die Freilassung der Geiseln sein. Im Gegenzug die Freilassung palästinensischer Gefangener. Nun sind die Geiseln ja das letzte Druckmittel der Hamas. Wie sicher kann sie sein, dass die israelische Armee ihre Truppen tatsächlich dauerhaft zurückzieht?
Ja, zunächst einmal hat die israelische Regierung, das hat mir der Kollege Saar heute auch noch einmal bestätigt, jetzt schon davon abgesehen, weitere offensive Aktionen dort vorzunehmen. Zeigt also, sie hält sich an die Vereinbarung. Israel will diese Vereinbarung. Hamas muss jetzt sich entscheiden, ob es jetzt um das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser geht oder ob sie ihre eigenen ideologischen Ziele nach vorne stellen. Ich hoffe sehr, dass das gelingt. Ich habe meinen arabischen Gesprächspartnern immer wieder gesagt, die Geiseln sind für Hamas mittlerweile eine große Belastung geworden. Und die Position für alle Palästinenser, auch für Hamas, wird besser, wenn die Geiseln freigelassen werden. Dann gibt es endlich Anlass, diesen Krieg zu beenden und über eine Nachkriegsordnung zu sprechen. Diese Auffassung teilen zum Glück viele Gesprächspartner hier. Aber es wird jetzt noch sehr viel Überzeugungskraft auf den letzten Metern gebraucht. Und deswegen möchte ich morgen mit meinem ägyptischen Kollegen Abdelatti über die Sache noch einmal sprechen. Mhm. Er ist ja derjenige, der hier der Gastgeber ist. Und in Kairo finden oder in Ägypten finden jetzt die entscheidenden letzten Gespräche statt.
Die Hamas verlangt nun Sicherheitsgarantien. Was ist Ihr Eindruck? Werden die USA diese geben?
Es sind ja nicht nur die USA, es sind auch viele arabische Staaten, die hinter diesem Plan insgesamt stehen. Dieser Plan bedeutet ja für Hamas, und das ist immerhin eine Terrororganisation. Wir sind am Vorabend des 7. Oktober, wo ja die Hamas Grausamkeiten vollbracht hat, wie die Welt sie selten gesehen hat. Immerhin kann die Hamas darauf rechnen, dass wenn sie sich entwaffnen lässt, dass sie dann nicht weiter verfolgt wird. Das ist ein großer Preis, den Israel und andere bereit sind zu zahlen. Aber wir wollen natürlich jetzt zu einem Friedensschluss kommen. Und dadurch, dass viele arabische Staaten, aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika und auch wir Europäer dafür einstehen, dass dieser Plan in seiner Gesamtheit verwirklicht wird und es eine ernsthafte Chance für die Palästinenser gibt, in diesem Gazastreifen wieder zu leben, denke ich, dass es einen guten Grund gibt und viel Anlass für Hamas gibt, auf dieses Angebot einzugehen.
Herr Wadephul, Sie sagen es, es geht um die Entwaffnung der Hamas. Die will ihre Waffen ja erst abgeben, wenn sie einem unabhängigen palästinensischen Staat übergeben kann. Von dem ist im Trump-Plan aber nicht direkt die Rede. Wie geht's da weiter?
Die ganz große Zahl der Staatengemeinschaft, das hat ja die Konferenz anlässlich der Vollversammlung der Vereinten Nationen in der letzten Woche in New York noch einmal gezeigt, ist dafür, dass am Ende des Tages es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Deutschland auch. Wir stehen dazu. Diesen Staat kann es nicht jetzt geben, sondern da werden viele Verhandlungen stattfinden müssen. Und wir brauchen jetzt ein phasenweises Vorgehen. Zunächst einmal jetzt ein Waffenstillstand, Freilassung der Geiseln, Versorgung der Menschen. Ja, ich will es einmal kurz versenden, einmal kurz versuchen zu erklären. In einer nächsten Phase Übergabe der Verwaltungsverantwortung an Palästinenser mit einer internationalen Aufsicht, mit Sicherheitstruppen von muslimischen Staaten. Das ist die Idee. Und dann parallel aus unserer Sicht Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern hin zu einer Staatlichkeit. Das ist der Plan. Das geht nur Schritt für Schritt. Das ist mühevoll. Aber wir haben eine Verpflichtung, diesen Weg jetzt zu gehen. Denn es geht darum, endlich einen Ausweg aus diesem schrecklichen Konflikt hier zu finden und dieses Leiden zu beenden und eine Perspektive für beide zu haben, für Israelis und Palästinenser, dass sie friedlich zusammenleben können.
Sie haben gesagt, Deutschland wolle sich mit humanitärer Hilfe an der Umsetzung des Friedensplanes beteiligen und an einem möglichen Wiederaufbau. Was schwebt Ihnen ganz konkret vor?
Wir haben uns bereit erklärt, als Bundesregierung, und das macht das Entwicklungshilfeministerium gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und mit Ägypten, wo ich jetzt bin, eine Wiederaufbaukonferenz für Gaza einzuladen, zu organisieren und dann auch Hilfe zu organisieren. Wir würden dafür selbstverständlich auch eigene Mittel zur Verfügung stellen. Wir haben sehr viel Fachkenntnis bei diesen Fragen, die dann anstehen. Wir brauchen natürlich weitere Unterstützer, aber Deutschland ist bereit, hier voranzugehen. Wir werden von beiden Seiten akzeptiert. Das ist ein großes Fund. Das wollen wir einsetzen. Und deswegen zeigt sich einmal mehr, die Verantwortung, die internationale Verantwortung für Deutschland ist gewachsen. Aber wir sind auch bereit, ihr zu entsprechen, einfach um für mehr Frieden und Sicherheit zu sorgen. Wir sehen ja, wie schlimm die Effekte dieses Gaza-Konfliktes auf unsere Gesellschaften in Europa sind. Wir sehen die Demonstrationen, wir sehen die Spaltung, die das in der Gesellschaft verursacht. Das heißt, wir machen das nicht nur im humanitären Interesse und im Interesse des Staates Israel und der Palästinenser, sondern auch in unserem ureigenen Interesse, um dazu beizutragen, dass dieser spaltende Konflikt endlich beendet wird.
Der Bundesaußenminister in den ARD-Tagesthemen. Die Gespräche in Sharm el-Sheikh in Ägypten sollen heute fortgesetzt werden. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Milad Kupay. Vielen Dank fürs Zuhören.